Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Ratlosigkeit im Farbenspiel. Thüringen vor der Landtagswahl. Münster, heile Mieterwelt. Wie eine wohlhabende Stadt Wohnraum schafft. Vergoldete Kontakte. Wenn Politiker Lobbyisten werden. Heute mit Nele Rössler.
Die kommenden Wochen stehen im Zeichen der Landtagswahlen im Osten. In gut 3 Wochen wählen Brandenburg und Sachsen. In Sachsen werden sich die CDU und die AfD wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In Brandenburg liegt die AfD klar vorne. Die Linke ist in beiden Bundesländern stark, aber wahrscheinlich nicht die stärkste Kraft. Anders in Thüringen. Das mitteldeutsche Bundesland wählt am 27. Oktober. Und dort hat die Linke gute Chancen, die meisten Wählerstimmen zu gewinnen. Gefolgt von der AfD. SPD und CDU sind dagegen in den jüngsten Umfragen weit abgeschlagen. Das kann sich bis Ende Oktober noch ändern. Aber aktuell spekulieren alle, wie eine Regierungsbildung möglich sein soll. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard über ein mehr als anspruchsvolles Rechenspiel.
Ein Gespenst geht um in Thüringen, das Gespenst der Unregierbarkeit. Das ist das Ergebnis der letzten Umfrage vor der Landtagswahl Ende Oktober. Die CDU ist um 7 Prozentpunkte eingebrochen und steht nur noch auf Platz 3 der möglichen Wählergunst, hinter Linken und AfD. Ein Novum. Die CDU stellte bisher noch immer die stärkste Fraktion im Thüringer Landtag. Das Vorhaben des christdemokratischen Spitzenkandidaten Mike Moring, endlich Ministerpräsident zu werden, scheint nun arg gefährdet. Nicht zuletzt, weil der amtierende Ministerpräsident, Bodo Ramelow von den Linken, so überaus beliebt ist. Knapp über die Hälfte der Befragten würde ihn sogar direkt wählen, wenn sie das denn dürften. Vielleicht gibt Moring deshalb zurzeit lieber keine Interviews, sondern widmet sich den Fotoshootings für die Wahlplakate. Sein treuer Generalsekretär Raimund Walk stellt sich tapfer.
Also, Umfragen stelle ich generell nicht in Frage. Für mich ist jetzt nicht nachvollziehbar, warum wir innerhalb von 4 Wochen da so einen großen Aderlass hinnehmen müssen. Zumal ja inhaltlich durch die Sommerpause ja keine Themen besetzt werden. Auch ansonsten gab es keine besonderen Vorkommnisse, die das rechtfertigen könnten. Und meine Interpretation, dass uns die derzeitigen Bundesthemen nach unten ziehen, Asylpolitik und Klima und Umwelt. Dann hatten wir auch während der Umfrage auch noch diese schreckliche Tat am Frankfurter Hauptbahnhof.
Ohnehin stünde eine CDU-geführte Regierung in Thüringen mit den aktuellen Umfragewerten auf 4 wackeligen Beinen. Sie müsste mit der schwächelnden SPD, den erstarkten Grünen und der FDP koalieren, falls die es überhaupt in den Landtag schafft. Es wäre eine Koalition der extremen Gegensätze, die nur 2 Ziele gemeinsam hätte: den Willen zur Macht und das Bestreben, die AfD außen vor zu halten, die sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht äußern wollte. Der grüne Fraktionsvorsitzende Dirk Adams setzt zuallererst auf die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün.
Wenn das nicht möglich ist, werden wir am Tag nach der Wahl sofort die Köpfe zusammenstecken und darüber diskutieren, welche anderen Möglichkeiten es gibt, um Thüringen eine stabile Regierung zu geben.
Gemeinsame Projekte sind umso schwerer vorstellbar, je mehr Partner beteiligt sind. Zumal die CDU es mit 3 kleinen Parteien zu tun hätte, die sich jeweils auf Kosten der anderen beiden profilieren wollten. Dem SPD-Fraktionschef Matthias Hay graust es schon beim Gedanken daran.
Ja, wir mögen da Avantgarde sein für das politische System, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt als leuchtendes Beispiel zu verstehen, denn solche 3er-, 4er-Bündnisse, die im Moment alle in Frage stehen, das sind ja im Grunde alles immer nur Behelfslösungen, also so Notlösungen, um letzten Endes auch eine Regierung stellen zu können. Ich kenne das ja aus vielen, vielen Verhandlungen, wenn es dann wirklich mal knirscht, sich vorzustellen, wie das dann unter 4 Partnern auszuhandeln wäre. Das ist schon ein ganz, ganz großer Anspruch.
Doch noch nicht einmal dieses 4er-Bündnis hätte zurzeit in Thüringen eine Mehrheit, weil Linke und AfD zusammen die Hälfte der Stimmen bekämen. Koalitionen mit diesen beiden aber schließt die CDU kategorisch aus.
Es sind keine Partner, wir haben überhaupt keine gemeinsamen Schnittmengen. Das ist doch, dass die Linke als SED-PDS-Nachfolgerpartei scheidet ebenso aus wie die AfD. Die AfD ist völkisch, sie zündelt am rechten Rand, sie relativiert die schrecklichen Holocaust- und Nazi-Verbrechen. Das ist unsäglich, das kann kein Regierungspartner für uns sein.
Anders als nach der letzten Landtagswahl 2014, als die Thüringer CDU kurz mit der AfD liebäugelte, um Rot-Rot-Grün zu verhindern, sei nun die An- bzw. Absage unmissverständlich.
Das steht schon immer. Wir haben das immer wieder betont und wiederholt. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch in dieser Festigkeit und in dieser Stetigkeit von anderen Landesverbänden. Wenn Sie nach Brandenburg schauen, wenn Sie nach Sachsen schauen, welche Diskussionen dort geführt werden. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir uns klar frühzeitig positioniert haben und überhaupt daran nicht wackeln.
Dass die aktuelle Koalition aus Linken, SPD und Grünen keine Umfragemehrheit hat, scheint für den Wahlkampfmanager der Linken, Steffen Dittes, kein Grund zur Sorge zu sein.
Und wenn Sie Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen wollten und es aber direkt ja nicht möglich ist, dann müssen Sie natürlich schon am Ende sich auch entscheiden, eine der drei Parteien zu wählen, die Bodo Ramelow dann auch im Parlament zum Ministerpräsidenten wählen werden. Deswegen bin ich da jetzt nicht so pessimistisch. Aber das zeigt, wir müssen dann die Auseinandersetzung in die Kommunikation gehen. Auch nochmal zugespitzter formuliert.
Am stärksten zugespitzt hat es die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welsow, vor einem knappen Jahr.
Die Losung ist Ramelow oder Barbarei. Schaffen wir es nicht, dann weiß ich nicht, wo uns das hinführt.
Ramelow oder Barbarei? Das zielt auf einen klaren Lagerwahlkampf von Linken, SPD und Grünen gegen die CDU. Darauf möchte sich der Sozialdemokrat Matthias Hay nicht einlassen.
Das ist jetzt, weiß Gott, zu überspitzt und zu dick aufgetragen. Dann könnten wir ja auch sagen, Tiefensee oder Tod. Ich bin vollkommen gegen solche Überhöhungen und finde, dass solche Slogans im Wahlkampf eigentlich nichts zu suchen haben.
Gibt es keine mehrheitsfähige Koalition, könnte es nur noch Neuwahlen geben oder eine Minderheitsregierung. Aber darüber möchte momentan lieber noch gar keiner spekulieren. Ministerpräsident Bodo Ramelow jedenfalls tut entspannt.
Ich darf darauf hinweisen, dass die Thüringer Verfassung eindeutig ist, nämlich, dass ein Ministerpräsident so lange im Amt verbleibt, bis ein neuer gewählt wird.
Das war unser Landeskorrespondent Henry Bernhard aus Thüringen über das Rätsel einer kommenden Regierungsbildung in Erfurt.
Ich glaube, die Deutschen überzeugt man nicht, indem man sagt, alles oder nichts, sondern indem man es ihnen als Option gibt. Und wenn es bequemer ist, werden sie es auch machen.
Laut des Eurobarometers haben im Herbst 2018 fast ein Drittel der Deutschen den Wohnungsbau bzw. die Wohnungsbeschaffung als eines der wichtigsten Probleme angesehen. Zu wenig Wohnraum für zu viel Geld. Das ist im Grunde das Problem. Beziehungsweise zu wenig preisgünstiger Wohnraum. Denn besonders günstige Wohnungen, die fehlen. Wie man das lösen kann, dazu gibt es viele Ideen, auch bei der Großen Koalition. Das Baukindergeld war eine. Die Kritik daran, es würden nur Menschen nutzen, die sowieso genug Geld zum Bauen haben. Wohnraum für die Menschen, die eher mittellos sind, der solle stärker gefördert werden. In Deutschland gibt es dafür den sogenannten sozialen Wohnungsbau, der vom Staat gefördert wird. Die Miete darf dann eine gewisse Summe nicht übersteigen. Die Mieter müssen mit einem Wohnberechtigungsschein nachweisen, dass sie sich den freien Wohnungsmarkt wirklich nicht leisten können. Aber mit privaten Baugrundstücken nehmen die Kommunen oft doppelt so viel ein wie mit sozialem Wohnungsbau. Die Kommune Münster hat möglicherweise einen Weg gefunden, wie man ein investitionsfreundliches Umfeld schaffen kann, in dem dazu noch die Mieten gedeckelt bleiben, wie Vivien Leue berichtet.
Der Münsteraner Wohnungsbaudezernent Matthias Peck läuft durch eine grüne Wohnstraße, etwa 10 Fahrradminuten nordöstlich der Innenstadt, nicht weit von der Uni entfernt.
Das ist alles neu entstanden hier in den letzten 10 Jahren.
Gemessen an der Einwohnerzahl wird in Münster bundesweit aktuell am meisten gebaut. Und die Stadt schafft dabei, was viele Kommunen nicht schaffen. Die Gesamtzahl der Sozialwohnungen steigt von Jahr zu Jahr. Dafür sorgt unter anderem das städtische Wohnungsunternehmen.
Wir gehen mal rein.
Hinter der Häuserreihe erstrecken sich weitere Wohnungen und dazwischen mehrere Höfe, üppig begrünt. Hier ein Buhlfeld, dort ein Kinderspielplatz. 190 neue Wohnungen sind in den Yorkhöfen entstanden, 100 davon sozial gefördert. Die Miete beträgt hier gut 6 Euro pro Quadratmeter, halb so viel wie bei den frei finanzierten Wohnungen in diesem Quartier. Baudezernent Peck läuft in den nächsten Innenhof. Hier liegt das Außengelände einer Kita.
Die Stadt wächst extrem. Wir haben in den letzten 10 Jahren 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner dazu gekriegt. Das heißt, der Druck von außen ist extrem und wir müssen vor allen Dingen preisgünstigen Wohnraum schaffen, weil je höher die Nachfrage und bei geringem Angebot steigen natürlich die Preise und dem muss man entgegenwirken.
Um entsprechend neuen Wohnraum zu schaffen, hat Münster 2014 das Konzept der sozialgerechten Bodennutzung verabschiedet, das mittlerweile als Münsteraner Modell bekannt ist. Will zum Beispiel ein Landwirt sein Grundstück verkaufen, muss er, damit dieses Grundstück hochpreisiges Bauland werden kann, die Hälfte davon an die Stadt veräußern, erklärt Peck.
Wir haben im letzten Jahr für 25 Millionen Euro Land gekauft und werden in diesem Jahr für 71 Millionen Euro Land kaufen. Also wir haben fast 100 Hektar Land bekommen.
Wenn die Stadt diese Flächen später wieder an Investoren vergibt, dann nicht nach dem üblichen Höchstbieterprinzip. Sie bietet das Grundstück zu einem gutachterlich berechneten Festpreis an und verkauft es an den Investor, der die geringste Startmiete und 30% Sozialwohnungen verspricht. Baut die Stadt selbst, sind es wie in den Yorkhöfen 60%.
In den letzten 3 Jahren kann man sagen, die Anzahl der neu errichteten sozial geförderten Wohnräume, Wohneinheiten, sind jedes Jahr um 20% gestiegen. Ein großer Player ist die Wohnen Chatbau dabei, aber natürlich auch eine Menge privater Unternehmen, weil das ist einfach Common Sense.
Common Sense? Letztlich bleibt den Investoren beim Münsteraner Modell natürlich keine Wahl, wenn sie in der Stadt bauen wollen. Aber offenbar lohnt sich das Geschäft trotz allem. Für neue Grundstücke gibt es ausreichend Interessenten. Und statt schicker und teurer Prestigeobjekte wird in Münster einfach Wohnraum gebaut, sagt der Baudezernent.
Ich will nicht hier nur die Reichen und Schönen im Innenstadtbereich haben, sondern hier müssen alle wohnen können.
Das klingt ehrlich gemeint. Allerdings bringen zumindest die Reichen der Stadt in der Regel mehr Steuern ein als die Krankenschwester oder der Erzieher. Und klamme Kommunen brauchen auch die Einnahmen aus Grundstückshöchstpreisverkäufen. Man muss sich das Münsteraner Modell also auch leisten können. Dennoch, der Wohnungsmarkt dürfe nicht nur von Renditen abhängen, findet auch Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach, FDP.
Ich bin zurzeit mit mehreren großen Gesellschaften in Gesprächen darüber, die ich wieder versuche, in die öffentliche Wohnraumförderung zu bekommen, weil wir ihnen eben schon versuchen, deutlich zu machen, dass es auch eine allgemeine Verantwortung gibt innerhalb der Gesellschaft.
Landesweit werden, anders als in Münster, weitaus weniger Sozialwohnungen neu gebaut, als pro Jahr wegfallen. Dabei steigt die Nachfrage. Allein in den Großstädten Köln oder Düsseldorf haben mehr als 50% der Bevölkerung ein Anrecht auf eine Sozialwohnung. Das Problem? Mit sozialem Wohnungsbau lassen sich vielleicht Renditen von 4-5% erzielen. Im freien Wohnungsbau sind es eher 7-8%. Rein wirtschaftlich sei sozialer Wohnungsbau also nicht attraktiv.
Weil wir verlangen eigentlich auf 20 Jahre eben eine Mietpreisbindung. So, und damit deckeln wir ja Renditeerwartungen oder Verzinsungserwartungen der Eigentümer.
Erklärt Scharrenbach. Das gängige Förderkonzept versucht deshalb, Investoren mit billigem Geld zu locken über vergünstigte Kredite. Allerdings gibt es billiges Geld seit Jahren auch am freien Kapitalmarkt. Das heißt, es bleibt für viele Bauunternehmen unattraktiv, beim sozialen Wohnungsbau mitzumischen. Die SPD in NRW fordert deshalb, dass der Staat selbst aktiv werden müsse durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, ähnlich wie in Münster.
Ich glaube, die jetzige Marktlogik wird uns ins Verderben führen. Wir werden über weitere Schritte nachdenken müssen. Da ist die Wohnungsbaugesellschaft ein erster Punkt, der ganz zentral ist, dass der Staat wieder in die Rolle kommt, auch handeln zu können.
Sagt der baupolitische Sprecher der NRW-SPD Jochen Ott. Auch die Grünen fordern bessere Konzepte abseits der rein finanziellen Förderung.
Wir erleben, dass Wohnraum zum Spekulationsobjekt wird. Und ich finde, man kann politisch nicht dabei zugucken, dass das Zuhause nicht mehr sicher ist. Das verstärkt eine Verunsicherung und dem etwas entgegenzusetzen, bezahlbaren Wohnraum für alle zur Verfügung zu stellen, ist staatliche Aufgabe, ist ein Grundrecht, was man verwirklichen kann.
Sagt die Grünen-Chefin in NRW, Mona Neubauer.
Münster zeigt, wie man durch politischen Gestaltungswillen dieser Herausforderung, bezahlbaren Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger zu stellen, begegnen kann.
Das war Vivien Leue darüber, wie die relativ reiche Kommune Münster den sozialen Wohnungsbau fördert. Auf Internetseiten wie Lobbypedia kann man nachschauen, welcher Politiker welche Beziehungen zur Wirtschaft hat. Viele ehemalige Staatsfrauen und Staatsmänner, wie zum Beispiel Altbundeskanzler Gerhard Schröder, sind auf der Website zu finden. Schröder wurde vor allem wegen seines Vorsitzes im Gesellschafterausschuss der Nord Stream AG immer wieder kritisiert. Auch der ehemalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck war 2013 für einen Pharmakonzern tätig. Und die CDUler Roland Koch und Ronald Pofaller sind ebenfalls auf der Website zu finden. Jetzt reiht sich auch eine Wirtschaftsexpertin der Grünen ein, Kerstin André. Sie soll neue Vorsitzende des Bund für Energie- und Wasserwirtschaft werden. Über Politiker, die in die Wirtschaft wechseln, habe ich mit Christina Deckwirth von Lobbykontroll gesprochen. Frau Deckwirth, Kerstin André von den Grünen wird bald wahrscheinlich dem BDEW vorstehen, einem Verband, der unter anderem Stromkonzerne wie RWE und E.ON vertritt. In Anbetracht des Klimawandels, kann man da jetzt sagen, schön, dann werden die Energiekonzerne grüner?
Naja, es ist ein bisschen komplexer, das Thema. Also es gab schon mal einen grünen Präsidenten, insofern ist es nicht ganz neu. Und vor allem ist es aber ein ja durchaus kluger Schachzug der Energiewirtschaft, sich hier jemanden aus einer Partei hereinzuholen, die sehr viel zu dem Thema arbeiten, durchaus ja auch recht kritisch gegenüber den Energiekonzernen sind und die möglicherweise ja bald auch in Regierungsverantwortung stehen. Insofern ist das ja ein geschickter Lobby-Schachzug auch.
Also würden Sie jetzt nicht sagen, dass das passiert, weil die Energiekonzerne ein wirkliches Interesse daran haben, grün zu werden?
Das kann ich nicht so genau sagen. Das mag der Fall sein. Also der BDW ist ja auch recht divers aufgestellt. Da sind ja auch durchaus Vertreter von erneuerbaren Energien mit dabei, wo es ja auch durchaus eine gewisse Nähe zu den Grünen gibt. Insofern scheint es da Interesse zu geben, auch enger mit den Grünen zusammenzuarbeiten oder auch deren Kritik vielleicht so ein bisschen abzufangen.
Für Politiker ist ein Job in der Wirtschaft gehaltstechnisch ja sehr attraktiv, aber was hat denn ein Unternehmen davon, einen Politiker einzustellen? Also wenn ich Fachexpertise haben möchte, würde ich ja eher einen Wissenschaftler beschäftigen, oder?
Es geht hier um sehr viel mehr als das Fachwissen, sondern es geht vor allem um Insiderwissen. Politiker verfügen über das Wissen, wie Abläufe funktionieren. Sie verfügen über ein großes Netzwerk, ein prall gefülltes Adressbuch. Vielleicht verfügen sie sogar über die Handynummer von Frau Merkel. Das ist genau das, was sich die Unternehmen und Verbände einkaufen, wenn sie einen früheren Politiker oder eine Politikerin als Lobbyistin einstellen.
Im Jahr 2015 wurde in Deutschland ja das Gesetz zur Einführung einer Karenzzeit verabschiedet. Damit wurden Sperrfristen eingeführt, die den Wechsel von Politikern in die Wirtschaft regulieren sollen. Und dadurch sollte ja eigentlich auch festgelegt werden, dass dieser Austausch von Kontakten nicht mehr da ist, oder?
Also dieser Austausch wird immer da sein. Trotzdem ist die Einführung der Karenzzeit sehr positiv zu bewerten, weil sie doch diese Drehtür, diesen Seitenwechseleffekt etwas abfedern kann. Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt. Es gab ja auch sehr viel Empörung über einige Seitenwechsel. Stichwort Schröder, Stichwort Ronald Pofaller, Stichwort Eckart von Kleen, der direkt aus dem Kanzleramt zu Daimler gewechselt ist. Diese Seitenwechsel schädigen das Ansehen der Demokratie. Deswegen gibt es Empörung und deswegen ist es gut, dass es es mittlerweile da auch eine Regelung gibt. Diese Regelung betrifft nicht alle Seitenwechsel. Also Frau Andrea ist ja aus dem Bundestag gewechselt, beziehungsweise hat ihren Wechsel angekündigt. Dafür gilt die Karenzzeitregelung nicht, sondern sie gilt nur für Regierungsmitglieder. Für beamtete Staatssekretäre gibt es aber auch eine Karenzzeit. Also es gibt Karenzzeitregelungen auf mehreren Ebenen, allerdings nicht für Bundestagsabgeordnete, weil hier das freie Mandat gilt, was es etwas schwieriger macht.
Wie lang sind denn diese Karenzzeiten?
Die Karenzzeiten sind in Deutschland 12 bis 18 Monate, 18 Monate in besonders schweren Fällen. Wir haben damals, als wir uns dafür eingesetzt haben, für 3 Jahre eingesetzt, weil doch es eine gewisse Zeit braucht, bis diese Netzwerke, dieses Wissen um die internen Abläufe abgekühlt ist. In den USA nennt man das ja auch die Cooling-Off-Period, also eine Abkühlphase. Und die sollte doch etwas länger sein als 1 bis 1,5 Jahre.
Jetzt haben Sie gerade von besonders schweren Fällen gesprochen. Welche Fälle sind denn schwer?
Schauen wir uns zum Beispiel den Seitenwechsel von Dirk Niebel an. Er war Entwicklungsminister, also Bundesminister, war dort auch für die Genehmigung von Rüstungsexporten zuständig, unter anderem auch für Rheinmetall. Und Dirk Niebel ist jetzt Cheflobbyist von Rheinmetall. Das ist ein ganz klarer Interessenskonflikt und das ist ein Fall, der sicherlich mit der jetzigen Karenzzeitregelung so nicht mehr möglich gewesen wäre.
Wie sieht das denn eigentlich bei wissenschaftlichen Mitarbeitern von Abgeordneten aus? Also die sind ja oft sehr gut eingearbeitet und wissen manchmal noch mehr als die Politiker selbst, die dann ja eher präsentieren. Gibt es da auch Sperrfristen?
Nein, diese Sperrfristen gibt es nur für Spitzenpolitiker aus Regierung und Spitzenbeamte. Die gelten nicht für den Bundestag, also nicht für Abgeordnete und natürlich auch nicht für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Trotzdem haben wir hier natürlich diesen Effekt, dass viele so einen Job im Bundestag als Sprungbrett nutzen. Das sind ja häufig auch nicht besonders sichere Stellen. Die werden ja auch manchmal so ein bisschen die Leibeigenen der Abgeordneten genannt, weil sie mit einem Ausscheiden der Abgeordneten dann auch ihre Tätigkeit verlieren. Insofern werden diese Tätigkeiten häufig genutzt als Sprungbrett. Das ist natürlich ein Problem, weil das auch die Unabhängigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährdet. Hier braucht es eine gute Ausstattung des Bundestags, damit Kapazitäten auch zum Beispiel von einem wissenschaftlichen Dienst ausreichend genutzt werden können.
Wir reden jetzt über eine Zusammenarbeit, die offiziell passiert, sicherlich umstritten, aber offiziell. Was passiert denn im Geheimen?
Diese Seitenwechsler finden ja statt, weil man sich die Kontaktnetzwerke einkauft. Und diese Netzwerke und überhaupt der persönliche Kontakt, das ist immer noch das, was in der Lobbyarbeit auch im Zeitalter des Internets das Allerwichtigste ist. Und wie funktioniert dieser Kontakt? Da finden zum Beispiel Einladungen statt, parlamentarische Abende oder parlamentarische Frühstücke, wo Politiker eingeladen werden, vielleicht auch umgarnt werden mit einem netten Setting. Es gibt zum Beispiel auch Preise, die verliehen werden an Bundestagsabgeordnete. Es werden aufwendige Materialien produziert. Und die Lobbyisten gehen auch durchaus manchmal aus und ein im Bundestag. Gerade ehemalige Abgeordnete haben noch Zugang, andere Lobbyisten haben Hausausweise. Das ist etwas, was für die Öffentlichkeit kaum sichtbar ist und wo aber sehr viel an Lobbyarbeit stattfindet.
Hat denn Lobbyarbeit auch etwas Positives?
Lobbyarbeit im Sinne von Interessensvertretung ist nicht grundsätzlich falsch. Es ist sogar notwendig in einer Demokratie, dass verschiedene Interessengruppen sich an die Politik wenden und dass Politikerinnen und Politiker sich natürlich auch austauschen mit verschiedenen Interessengruppen. Lobbyismus wird dann zum Problem, zum einen, wenn es Intransparenz abläuft, das heißt, wenn Bürgerinnen und Bürger gar nicht nachvollziehen können, was da überhaupt läuft. Und Lobbyismus ist dann ein Problem, wenn sich bestimmte Interessen mit sehr viel mehr Ressourcen und besseren Netzwerken viel besser gegenüber der Politik durchsetzen können als andere. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall erleben. Wir haben auf der einen Seite sehr finanzstarke Lobbyisten aus tendenziell der Wirtschaft, also aus Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Und wir haben andere Lobbygruppen, die ihre Interessen mit sehr viel weniger Ressourcen an die Politik herantragen können. Also etwa Umweltverbände, Verbraucherschutzverbände. Das heißt, hier gibt es ein massives Machtungleichgewicht, was sich auch im Lobbyismus widerspiegelt und damit ein Problem ist.
Da geht es ja jetzt um die Macht der Verbände bzw. Organisationen. Wenn man das jetzt umdreht, gibt es denn Parteien, die besonders verbandelt sind mit der Wirtschaft?
Ja, 2 Punkte dazu. Zum einen sind es natürlich die Parteien, die der Wirtschaft traditionell näher stehen, also das bürgerliche Lager, was auch eher dann umworben wird, also wo es sozusagen nahe liegt, dass dort auch Personen sind, die den Positionen entsprechen. Aber andererseits zeigt der Wechsel von Frau Andrea, die ja nicht aus dem klassisch bürgerlichen Lager kommt, von den Grünen, dass natürlich auch Parteien angesprochen werden, die möglicherweise aufstreben, also an bestimmten Regierungen schon beteiligt sind oder bei denen eine Regierungsbeteiligung möglicherweise passieren könnte oder auch, weil diese Parteien eine bestimmte Branche sehr stark kritisieren und man so die Kritik so ein bisschen abfedern will. Also auch das kann eine Motivation sein, eine Politikerin aus einem anderen politischen Lager zu sich hereinzuholen. Und es sind durchaus einige Grüne, die solche Seitenwechsel vollzogen haben, obwohl es schon klassisch eher die Unionsparteien sind und die FDP, aus denen sehr viele Seitenwechsel kommen, aus der SPD aber im Übrigen auch.
Also kann man schon sagen, in dem Fall Andrea, die Grünen sind gerade politisch erfolgreich, das möchte die Wirtschaft auch abgreifen und man kann sich als Verband dann auch noch etwas grüner anmalen.
Durchaus, das mag durchaus eine Motivation auch sein.
Das war Christina Deckwirth von Lobby Control. Mit ihr habe ich vor der Sendung über die Probleme gesprochen, die entstehen, wenn Politiker in die Privatwirtschaft wechseln.
Geld macht sinnlich, da wollen alle was haben.
»1999 wurde ein 16-jähriges Mädchen in Nordholland vergewaltigt und dann umgebracht. Die Polizei verdächtigte zuerst drei Asylbewerber. Die Ermittler konnten den Fall damals aber nicht lösen. Über 13 Jahre später klärte ein Wissenschaftler ihn dann auf eigene Faust auf. Er benutzte eine DNA-Analyse, ohne damals eine rechtliche Grundlage dafür zu haben. Durch diese Analyse konnte er zum Beispiel Aussagen über das Alter, die Hautfarbe und die biogeografische Herkunft des Täters treffen. Heraus kam dabei, dass die Asylbewerber nicht die Täter sein konnten. Es musste sich um einen Mann mit nord- oder mitteleuropäischer Herkunft handeln. Letzten Endes konnte aufgeklärt werden, dass es ein friesischer Landwirt aus der Umgebung gewesen war. Seit diesem Fall ist die DNA-Analyse für die Täterfindung in den Niederlanden zugelassen. Auch in Bayern wird die Methode bereits genutzt. Jetzt soll sie in der ganzen Bundesrepublik im Strafprozessrecht verankert werden. Bei dem Fall in Nordholland hat die DNA-Analyse die Asylbewerber geschützt. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, so dass Menschen aus bestimmten Regionen unter Generalverdacht geraten. Jennifer Stange über die Problematik der sogenannten DNA-Fahndung.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Landeskriminalamts in München sind eingeladen, Körperflüssigkeiten zu spenden. Blut, Tränen, Speichel, Sperma, Vaginalsekret und Schweiß. Im Flur der forensischen Abteilung werden Umschläge mit Röhrchen bereitgehalten.
Es geht im Prinzip darum, die Methodik der Bestimmung von Körperflüssigkeiten mit in die DNA-Analytik direkt einzubinden.
Wie gerne machen die Leute hier mit?
Oh, wie soll ich sagen, so mittelmäßig.
Jedes dieser Sekrete ist Träger des charakteristischen DNA-Profils einer Person. Der genetische Fingerabdruck, aus der Polizeiarbeit kaum wegzudenken. DNA-Spuren vom Tatort werden mit denen von Verdächtigen oder mit in polizeilichen Datenbanken gespeicherten Profilen verglichen. Wenn es da keine Treffer oder Verdächtigen gibt, dann half die DNA in der Regel bislang auch nicht weiter. Seitdem in Bayern jedoch das neue Polizeigesetz in Kraft trat, darf DNA nach Augen-, Haut- und Haarfarbe sowie Alter und biografische Herkunft durchsucht werden. Thorsten Hadris, Mitarbeiter im Bereich genetische Forensik, erklärt, wie das geht.
Von der extrahierten DNA machen wir dann zunächst eine Library, nennt sich das. Diese wird dann auf dem Gerät, wir haben ein Gerät der Firma Illumina, sequenziert und mittels der Software der Firma Verogen ausgewertet. Als Ergebnis erhalten wir dann diese Vorhersagen für Augenfarbe, Haarfarbe, Herkunft.
Ein einziges Mal wurde bisher in Bayern eine Herkunftsanalyse gemacht. Mehr Erfahrungen gibt es in anderen europäischen Ländern. Bei den Ermittlungen nach den Bombenanschlägen in Madrid 2004 beispielsweise. Bei 4 von 7 Proben von Tatverdächtigen ergab eine entsprechende DNA-Analyse Hinweise auf die Herkunft von Verdächtigen. Fabian Staubach, Populationsgenetiker an der Uni Freiburg.
Man wollte halt gerne sich entscheiden in den Ermittlungen, ob man in Richtung ETA ermittelt oder in Richtung islamistischer Anschlag. Und hatte die Hoffnung, dass die biogeografische Herkunftsanalyse da helfen könnte. Wie soll man sagen, hier wird abgeleitet, politische Motivation oder religiöse Motivation letzten Endes aus den genetischen Daten.
Ob und wie weit es möglich ist, die genaue Herkunft eines Menschen anhand der DNA zuverlässig zu bestimmen, gilt jedoch als umstritten. Gesellschaften, die durch Migration geprägt sind, seien genetisch enorm heterogen und das sei der Normalfall, sagt Staubach. Wolfgang Voll, Leiter der genetischen Forensik im bayerischen LKA, bestätigt.
Durch die etwas unscharfe Aussagen wird diese neue Analytik natürlich nur in speziellen Fällen etwas bringen. Im Münchner Raum diese Analytik zu verwenden, wird wahrscheinlich schwierig sein. Aber wenn man spezielle Fragestellungen hat, man weiß, es kommen nur Menschen aus Asien oder Afrika oder Europa in Frage, dann kann man natürlich die Auswahl begrenzen durch diese Analytik.
Auch im Bund soll die erweiterte DNA-Analyse, gern auch genetisches Phantombild genannt, eingeführt werden. Ein Gesetzentwurf aus dem Justizministerium liegt vor. Ingo Bastisch, Leiter des genetischen Labors im Bundeskriminalamt Wiesbaden, sagt, die Erwartungen, die seine Behörde selbst noch vor wenigen Jahren geweckt hat, seien zu hoch gesteckt gewesen. Dennoch sei die Herkunftsanalyse im Vorfeld von Massengentests sinnvoll.
Wenn man da einen Hinweis hat, es handelt sich um die Herkunft europäisch, dann könnte man Leute nicht europäischer Herkunft erst einmal außen vor lassen. Damit könnte man den Anforderungen, grundrechtsschonend zu sein, entgegenkommen.
Grundrechtsschonend ist hier das Stichwort. Denn Kritiker der erweiterten DNA-Analyse befürchten, ihr Einsatz gehe auf Kosten von Grundrechten, vor allem von Minderheiten. Isabel Bartram, Molekularbiologin und Sachverständige beim Genethischen Netzwerk in Berlin.
Wenn die Analysen Hautfarbe weiß ergeben würden, dann würde das in einer weißen Mehrheitsgesellschaft so viele Leute betreffen, dass es auch kein nützlicher Ermittlungshinweis ist. Das, was dann da rauskommt, wäre sozusagen ein Racial Profiling. Und das ist eben problematisch, weil Leute wegen sehr grober Beschreibung dann zu Verdächtigen gemacht werden.
Berühmt wurde der Fall kontaminierter Wattestäbchen, der auch beim NSU-Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter eine Rolle spielte. Jahrelang tauchte das DNA-Profil einer weiblichen Verdächtigen bei Ermittlungen in Mitteleuropa auf. Durch eine Analyse der biogeografischen Herkunft verengten sich die Ermittlungen im Fall Kiesewetter auf Roma-Frauen. Wie sich später herausstellte, stammte die DNA jedoch von einer Verpackerin in der Wattestäbchenfabrik.
Tatsächlich war die Mitarbeiterin, die da drauf genießt hat, aus Polen. Also auch da kann man schon gut sehen, wie irreführend es ist, wenn man sich auf solche Spuren im Zweifel verlässt. Und in dem Fall war es eben eine Fehlspur.
Erläutert der grüne Rechtspolitiker Konstantin von Notz die Blamage für die Ermittler. Die Grünen lehnen die erweiterte DNA-Analyse nicht vollständig, aber die Herkunftsanalyse kategorisch ab.
Wenn man anfängt, solche Daten zu speichern, dann ist man eben wirklich ruckzuck in Rassedatei-ähnlichen Logiken drin. Und das geht unter ganz vielen Gesichtspunkten überhaupt nicht. Also, dass das erstmal raus ist, würden wir positiv sehen.
Laut vorliegendem Gesetzesentwurf bleibt die Herkunftsanalyse verboten. Die Untersuchung von Haut, Haar und Augenfarbe sowie Alter soll erlaubt sein. Ein fauler Kompromiss, findet Lutz Röwer, Chef der Rechtsmedizin der Charité Berlin.
All diese biologischen Eigenschaften hängen miteinander zusammen. Und man kann die Pigmentierung nicht von der Herkunft und auch zum Teil nicht vom Alter trennen. Das heißt, diese Trennung in verschiedene Merkmale zeugt eigentlich von relativ großer Unkenntnis der Genetik.
Röwer hält die Beschränkung auf bestimmte Merkmale per Gesetz für Unsinn. Gleichwohl schlägt er die Gründung einer Ethikkommission vor, die bei der Herkunftsanalyse von Fall zu Fall mitentscheiden und auch gesellschaftliche, ethische und wirtschaftliche Kosten abwägen soll.
Das war Jennifer Stange über die erweiterte DNA-Analyse, die zukünftig in ganz Deutschland zur Täterfindung angewandt werden darf.
Oh.
Rheinland-Pfalz, liebe Freunde, sind wir in Bayern die letzten Preußen, wenn es darum geht, Recht und Ordnung in unserem Lande zu gewährleisten.
Der Görlitzer Park, kurz Görli, ist der Berliner Drogenumschlagplatz Nummer 1. Viele Anwohner, vor allem Familien mit Kindern, fühlen sich von den Dealern dort belästigt. Versucht wurde schon vieles. Seit 2016 gibt es die Parkläufer, die den Kontakt zu den Dealern halten sollen. Sie sprechen aber auch mit Besuchern, die Müll auf die Wiese geworfen haben. Dass das funktioniert, darum kümmert sich ein Parkmanager. Dieser hatte im Frühling mit einem Vorschlag für Aufruhr gesorgt. Er wollte bestimmte Bereiche mit rosa Farbe markieren und in diesen sollten dann die Drogendealer stehen dürfen. So wollte der Parkmanager erreichen, dass sich zumindest andere Girly-Besucher nicht gestört fühlen. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Das sei ein Freibrief für den Drogenhandel, beklagte die Polizei und die CDU. Die Union fordert die Null-Toleranz-Strategie für den Girly. Dabei gab es die auch schon einmal. So richtig hilft einfach nichts, hat Claudia van Laak erfahren. Unsere Korrespondentin war im Görli im Berliner Stadtteil Kreuzberg für uns unterwegs. Dabei ist sie vor allem auf viel Frustration gestoßen.
Samstagabend im Görli. Süße Rauchschwaden liegen in der Luft. Am Eingang des wie ein langes Rechteck im Berliner Stadtteil Kreuzberg liegenden Parks stehen Jugendliche in blütenweißen T-Shirts und gebügelten Hosen. Auf den ersten Blick als Nicht-Berliner zu erkennen. Gymnasiasten aus München zum Drogenkauf in Berlin. Ein Gramm Marihuana für 10 Euro, das ist der normale Preis im Görlitzer Park. Gedealt wird kaum versteckt, auch in den Nebenstraßen und auf den U-Bahnhöfen Görlitzer Bahnhof und Cottbusser Tor. Durchsichtige Plastiktütchen und Geldscheine wechseln den Besitzer.
Hier wird relativ viel Geld gemacht. Also ist so ein Platz, den man hat, die sind ja zugewiesen, die sind ausdiskutiert sozusagen. Wenn man hier einfach so durchgeht, denkt man, naja, die stehen halt irgendwo. Aber es ist nicht so, sondern das sind starke Revierkämpfe letztendlich, die dann halt auch manchmal mit Gewalt ausgefochten werden.
Sagt die grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann. 200 Drogendealer hat der Bezirk gezählt, die allermeisten junge Männer aus Schwarzafrika, viele von ihnen ohne Papiere. Sie lungern in kleinen Gruppen an den Eingängen zum Görli herum und in den Nebenstraßen, besetzen die Bänke im Park. Zuletzt ist die Zahl der Gewalttaten gestiegen. Das hat auch den seit Jahren an- und abschwellenden Empörungspegel in Berlins Lokalmedien wieder ansteigen lassen.
Nachts hört man halt häufig die Streitereien. Sie nehmen zu. Und vor 10 Tagen bin ich morgens um 7 beim Bäcker. Und das Erste, was der Nachbarschaftstratsch einem berichtet, ist, dass in der Straße jemand niedergestochen wurde nachts.
Erzählt Holger Michel. Seit 15 Jahren wohnt er in einer Dachwohnung mit Blick auf den Park, zunehmend genervt von den aufdringlichen Drogendealern, die schon morgens in seinem Hauseingang stehen, wenn er zur Arbeit will.
Das hat sich verändert. Also früher, wenn man vorbeiging, wurde immer gefragt, willst du was zu rauchen? Und heute wird man gefragt, willst du was zu rauchen oder willst du Heroin, Kokain, Ecstasy und dann noch 3 Drogen, die mir nichts sagen. Das hat sich verändert. Also es wird anderes verkauft als früher.
Wer unbeirrt und starren Blickes die Dealer ignoriert und weiter in den Görlitzer Park hineingeht, der trifft auf der Grillwiese türkische und libanesische Großfamilien. Hier wird Federball gespielt, dort jongliert jemand mit 6 roten Bällen. Kinder sausen eine breite Metallrutsche hinunter, allerdings immer unter genauer Beobachtung ihrer Eltern. Hassan Yoma zieht an einer Wasserpfeife und seufzt. Die Dealer gehen auch ihm und seiner Frau auf die Nerven.
Also wirklich sehr schlecht, auch Umgang wegen den Kindern. Nicht schön, sag ich mal. Meine Tochter habe ich extra zu Hause gelassen. Also.
Ich finde es einfach nur traurig, dass ich die Kinder nicht aus den Augen gelassen habe. Kann ich nicht. Ich habe die ganze Zeit Angst.
Am besten hier eine Wache zu legen, sonst anders geht's irgendwie nicht. Weil die lassen sich nicht irgendwie abschrecken.
Die Dealer haben ihre Drogen gebunkert, in einem Erdloch, im Mülleimer, auf dem Vorderreifen eines parkenden Autos. Wenn die Polizei kontrolliert, haben sie meist nur wenige Gramm dabei. In Berlin gelten bis zu 15 Gramm Marihuana als Eigenbedarf. Von einer Strafverfolgung kann abgesehen werden. 15 Gramm, das ist bundesweit der höchste Wert. In Bayern liegt die Grenze bei 6 Gramm.
Mit 15 Gramm Cannabis kann man nach meinen Informationen 45 Joints drehen.
Weiß Burkhard Dregger, Innenpolitiker und Fraktionsvorsitzender der oppositionellen CDU im Abgeordnetenhaus.
Die Polizei leistet dort Immenses, aber sie wird frustriert, weil sie letztlich keine Erfolge erzielt, weil sie die schlechte Situation nicht bessern kann. Wir brauchen also eine Null-Toleranz-Strategie, die eben vorsieht, dass im Görlitzer Park Drogenbesitz vollständig strafbar ist, ein Eigenbedarf nicht zulässig ist.
Die von der CDU geforderte Null-Toleranz-Strategie für den Görlitzer Park gab es schon einmal unter dem letzten christdemokratischen Innensenator. Mit wenig Erfolg, sagt die grüne Bezirksbürgermeisterin Hermann bestimmt. Das sei totaler Quatsch gewesen.
Man muss sich das so vorstellen, von einer Seite kam die Polizei, auf der anderen Seite rannten die Dealer raus. Die Polizei war eine Viertelstunde weg und dann war alle wieder da.
Auch der jetzige SPD-Innensenator Andreas Geisel hält nichts von einer Null-Toleranz-Strategie im Görlitzer Park. Die 15-Gramm-Grenze für Cannabis sei sinnvoll, sie entlaste die Justiz.
Es ist eine Sisyphos-Arbeit an der Stelle. Wir bilden uns nicht ein, Kriminalität zu bekämpfen. Ja, also zu bekämpfen schon, aber zu beseitigen. Für uns ist wichtig, dass die Begleitkriminalität, die mit dem Drogenhandel verbunden ist, also Raubüberfälle, Gewalttaten, die Frage der Sicherheit in den Parks, vor allem von der Polizei gewährleistet wird.
Der grün regierte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat einen Parkmanager eingesetzt. Die Stadtreinigung sammelt täglich leere Pizzakartons, gammelige Matratzen und Heroinspritzen ein. Die Dealer bleiben. Das Geschäft läuft super, weiß Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann.
Wir reden immer über die Dealer. Wir leben aber in einem, sagen wir mal, schnöden kapitalistischen System. Das heißt, solange gekauft wird, wird auch verkauft. Jeder, der hier kauft, stabilisiert die Situation.
Das war Claudia van Laak über das Drogenproblem im Görlitzer Park in Berlin. Damit geht das DLF-Magazin zu Ende. Die Redaktion hatte Ulrike Winkelmann. Nachhören können Sie die komplette Sendung, aber auch einzelne Beiträge auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Am Mikrofon verabschiedet sich Nele Rössler.